Gut, befassen wir uns ein bisschen mit der Ölpreiskrise des Monats September. Es ging ganz klein los. Französische Bauern und Lastwagenfahrer haben protestiert. Und die Regierung hat ihnen eine Entlastung auch versprochen für steigende Benzinpreise. Dann hat es nach England übergeschlagen. Dort hat die Regierung den Truckern nichts versprochen und dann haben Lastwagenfahrer die Tankstellen blockiert, so sehr und so lang, bis tatsächlich dort das Benzin ausgegangen ist in England. Während dieser Zeit war die ganze Zeit schon in Deutschland das Fernsehen damit beschäftigt zu sagen, ja und bei uns tut sich nichts, Deutsche können wohl nicht streiken, bis dann die Deutschen auch ein bisschen konnten und diese Lastwagen-Halbblockaden da gemacht haben, die wir erlebt haben mit Sternfahrt nach Berlin im Tempo 60 und so Zeug auf den Autobahnen. Das Ganze wächst sich aus, die Regierung sagt, sie muss reagieren und zum Ende des Monats ist ein G7-Gipfel in Prag, wo die großen Wirtschaftsnationen der Welt beschließen, dass sie erstens an die OPEC appellieren, sie solle gefälligst mehr fördern, zweitens den Euro stützen, der ein Opfer der Ölpreisentwicklung ist und in Europa selber ein Grund des so sehr stark steigenden Ölpreises. Die Ölrechnung hier muss in Dollar bezahlt werden, aber hier haben wir Euro, sodass wenn der Euro gegen den Dollar sinkt, wird das Öl für die Hiesigen immer teurer. Aber auch andersrum gilt der Zusammenhang, weil in Europa die Ölrechnung in Dollar bezahlt werden muss, findet von Europa aus immer zu einer Nachfrage nach Dollar statt. Und der ohnehin schon trudelnde Euro wird billiger gegen den Dollar. Am Schluss endet das Ganze mit einer ernsthaften Sorge um den Stand der Weltwirtschaft und um die Stabilität des Weltfinanzsystems. Also da ist ja ein bisschen, irgendwie ist da was durcheinander gegangen. Oder was genau war das gewesen? Es geht los mit ein paar Bauern und es endet mit dieser großen Aktion, von der es inzwischen heißt, vorläufig habe die Kombination der Euro-Stützung, des Anfangs von Verhandlungen mit der OPEC sowie die Freigabe der amerikanischen strategischen Reserven, da ist Öl, das für strategische Zwecke in Amerika gehortet wird, für den Fall, dass mal die Ölversorgung ausfällt, ist auf den Markt geworfen worden. Die Kombination dieser drei Maßnahmen habe den Ölpreis vorerst stabilisiert. Jetzt will ich ein bisschen mit ein paar Fragen und ein paar Überlegungen auf das Ungewöhnliche und das Ganze, das Windschiefe der ganzen Geschichten ein bisschen hinweisen. In einem ersten Teil. Und in einem zweiten Teil will ich dann mal so richtig für sich auf das Geschäft mit dem Öl eingehen. Zunächst mal ist das erste Merkwürdige, dass an diesem Thema Oppositionelle, Lastwagenfahrer, an den Staat herantreten und sagen, da ist ein Preis gestiegen, Staat, da musst du uns Kompensation schaffen. Ja, wo gibt es denn sowas in der Marktwirtschaft? Preise steigen und fallen doch andauernd. Und immerzu ist bei einem steigenden Preis der Verkäufer der Gewinner, er wird reicher, er kassiert. Und der kaufen muss, kauft die Ware teurer als gestern. Er verliert, er muss mehr bezahlen, er wird vielleicht auch ärmer. Und immer wenn ein Preis steigt, dann geht ein Geschäft besser und ein anderes geht vielleicht wegen dem gestiegenen Preis nicht mehr. Aber das ist doch der Witz an der Marktwirtschaft. Die Lizenz zur Ausbeutung der Abhängigkeit anderer von meiner Ware ist doch einbegriffen. Diese Lizenz ist doch der Witz der Marktwirtschaft. Jeder darf die Abhängigkeit anderer von seiner Ware nach Kräften ausnutzen, so gut es geht. Und man kann nicht zum Staat rennen und sagen, das Bier ist teurer geworden oder die Straßenbahnfahrkarte. Mach was. Ein Recht auf günstige oder auch nur bezahlbare Preise gibt es in der Marktwirtschaft nicht. Beim Öl scheint es anders zu sein. Die Bauern und die Lastwagenfahrer sind an den Staat herangetreten und haben den Standpunkt vertreten, wenn der Ölpreis für uns zu hoch ist, dann ist der Staat zuständig. Sie haben den Preis nicht wie alle anderen Preise behandelt, sondern wie einen eigentümlichen, wie einen Extrapreis, einen politischen Preis. Und wir wissen ja auch, wie die das gemacht haben, dem Öl einen politischen Preis zu attestieren. Sie haben sich in Wahrheit gar nicht an Ölpreis gehalten, sondern an die Steuer, die draufgeschlagen wird vom Staat. Die Kritik der Bauern und der Lastwagenfahrer und dann des ADAC und des deutschen Autofahrers im Allgemeinen. Diese Kritik hat sich tatsächlich ja gar nicht an den Ölpreis gerichtet, sondern an die staatliche Mineralölbesteuerung. Obwohl, das muss man schon sehen, obwohl natürlich die Veränderung des Ölpreises der Grund ihrer Unzufriedenheit war, war die Richtung ihrer Unzufriedenheit gar nicht auf dem Ölpreis. Also wie ihn die Ölmultis verlangen und wie ihn meinetwegen die Ölförderländer kassieren. Sondern einzig und allein auf die staatliche Besteuerung gerichtet. Als marktwirtschaftlich geschulte Menschen stehen sie auf dem Standpunkt, der Ölpreis, soweit er von den Ölmultis verlangt wird, ist eine natürliche Angelegenheit. Ein Produkt von Marktprozessen. Da gibt es nichts zu meckern und Gerechtigkeitsfragen kann man bei solchen Preisen schon gleich nicht stellen. Soweit der Staat den Preis beeinflusst, durch seine Besteuerung, kann man Gerechtigkeitsfragen stellen, kann man meckern und kann man den Staat verantwortlich erklären dafür, dass was nicht in Ordnung geht. Über die Absurdität der Ökosteuer und die absurde Kritik an ihr will ich ganz am Schluss nochmal reden. Zunächst mal lassen wir es soweit stehen. Das war die Kritik des Protests. Der Ölpreis ist zu hoch, und zwar welcher Teil vom Ölpreis? Die Steuer auf ihn. Der Staat soll es korrigieren und in Ordnung bringen. Jetzt kommt der Staat. Was sagt der Staat? Der Staat sagt nicht einfach, lasst mich in Ruhe. Die Preise sind frei in der Gesellschaft und die Steuern sind beschlossen. Die Regierung ihrerseits ist bereit, den Ölpreis für eine politische Sache zu halten. Natürlich nicht ganz so, wie es die Trucker tun. Wenn die Trucker sagen, am Ölpreis ist nicht der Ölpreis schlimm, sondern die Ölsteuer, sagt die Regierung, nicht die Ölsteuer ist schlimm, sondern der Ölpreis. Die Regierung übernimmt eine Art Verantwortung. Aber nicht, indem sie die Ökosteuer aussetzt, sondern indem sie auf die Ölkonzerne schimpft. Kanzler Schröder sagt, die Ölkonzerne machen unerlaubte Preisabsprachen. So schön nach dem Dogma, wenn ein Preis in der Marktwirtschaft keine wohltätige Wirkung entfaltet, dann muss ja wohl ein Versagen des Wettbewerbs vorliegen. Also droht er ihnen mit Wettbewerbsaufsicht. Zweitens, Schröder wendet sich gleich an die Ölscheichs. Ja, die Förderländer sollen mehr fördern. Also da ist der Staat anerkennt eine Verantwortung, aber in ganz anderer Hinsicht, als die Protestler gemeint haben. Der Staat sagt, das ist ein Problem mit den Ölfirmen und mit den Ölförderländern. Diesem Problem will sich die Regierung widmen. Allerdings, wenn sie sich diesem Problem widmet, wenn die Regierung also bereit ist, anzuerkennen, dieser Preis und seine Höhe ist ein allgemeines Problem, dann mag das eine Reaktion auf die Proteste der Trucker und der Bauern sein. Aber ein Schritt, den Bauern und den Lastwagenfahrern entgegenzukommen und das zu erfüllen, was die sich wünschen, ist es überhaupt nicht. Wenn die Regierung den Übergang macht, hier ist ein Preis, der ist ein allgemeines Problem, dann sieht die ein ganz anderes Problem, als das der Lastwagenfahrer sieht, der sagt, ich kann nichts mehr verdienen beim Lastwagenfahren. Jetzt, welches Problem sieht eigentlich die Regierung? Oder das wäre jetzt zu klären, wie verhält sich das Problem, das die Bauern und die Lastwagenfahrer haben, zu dem Problem, das die Regierung hat und anerkennt? Also erstmal überhaupt eine Frage oder eine Klärung, wer ist denn eigentlich wovon wie betroffen beim Ölpreis? Erste Auskunft drüber. Alle Käufer von Öl sind betroffen. Wovon? Alle Käufer, ob sie Konsumenten sind oder selber wieder Geschäftsleute, sind betroffen. Wovon? Davon, dass andere Geschäftsleute besonders gute Geschäfte machen. Die halt, die gerade Öl verkaufen. Insofern findet an der Stelle eine Umverteilung statt. Eine Umverteilung zwischen denen, die den Preis bezahlen müssen, und denen, die ihn kassieren. Eine Umverteilung, wie sie andauernd in der Marktwirtschaft stattfindet und wie sie so weit, wie wir jetzt sind jedenfalls, überhaupt kein Grund dafür ist, dass irgendwer, schon gleich der Staat, anerkennen würde, da liegt mehr vor als die Schädigung irgendwelcher Konkurrenzteilnehmer und der Nutzen irgendwelcher anderer. Zweitens, definitiv und endgültig geschädigt von diesem Übergang ist eindeutig der berühmte Endverbraucher. Der Mensch, der wirklich Benzin kauft, um mit dem Auto zu fahren, sei es zur Arbeit, sei es zum Vergnügen, und derjenige, der seine Wohnung heizt, der wird ärmer in dem Maß, in dem er mehr bezahlen muss für diese Ware. Wie schaut es denn bei den anderen aus, bei denen das Benzin ein Kostenpunkt in einem Geschäft ist, also wenn alles klappt, ein durchlaufender Posten. Und so ein durchlaufender Posten ist eine Sache wie das Öl. Keineswegs bloß bei Bauern und bloß bei Lastwagenfahrern, sondern in der gesamten Wirtschaft, eigentlich an jeder Stelle. Jeder Transport von einer Stelle zur anderen, das Heizen von Geschäftsräumen, für alles. Der Strom selber kommt zum großen Teil aus fossilen Brennstoffen, also Öl und Gas. An allen Stellen dieses Kapitalismus findet das statt, dass Öl in die Kosten eingeht, also die Kosten erhöht. Und was ist eigentlich passiert, wenn der Geschäftsmann, der diese erhöhten Kosten hat, sie auf den Verkaufspreis draufschlägt und sagt, ich habe höhere Kosten, muss halt der Preis steigen, und sie dann am Ende wieder reinholen. Naja, jetzt kann man schon sagen, wenn alle höhere Kosten haben und der Endverbraucher auch noch ärmer geworden ist durch das Benzin, das er kaufen muss, ob das so leicht ist, dass alle ihre Kosten überwälzen, ist schon eine Frage. Ob das gelingt, ob nicht das schon anzeigt, dass einfach nicht mehr so viel verdient werden kann wie bis gerade. Das ist eine Frage, die halt in der Konkurrenz entschieden wird, und die Konkurrenz, die dann stattfindet, wer kann überwälzen und wer nicht, ist klar, das führt schon klar zu, da gehen Geschäfte nicht mehr, die früher gegangen sind. Aber das Ganze kann man auch noch prinzipieller angehen, und dann schauen wir es mal an, so wie man das bei Marx lernt. Wenn der Kostpreis steigt, gleichgültig, ob die Kosten in den Endpreis übergewälzt werden oder nicht, dann müssen alle Unternehmer mehr Kapital aufwenden, um denselben Produktionsprozess in Gang zu setzen. Alle müssen einen größeren Vorschuss tätigen. Wofür? Um genauso viel Arbeit anzuwenden, um genauso viel Gewinn zu machen, wenn alles gut geht. Insofern fällt nicht der Reichtum, der aus den Menschen herausgeschlagen wird, in der kapitalistischen Produktion, der wird nicht weniger. Aber die Rate des Gewinns pro eingesetzten Kapital, der Profit, wird tatsächlich weniger. Wenn alle einen höheren Kostpreis bezahlen müssen, dann sinkt der Profit pro Kapital. Und dieses Sinken kann dann durchaus die Schranke bedeuten zwischen Geschäften, die gehen, und Geschäften, die nicht mehr gehen. Es kann die Schranke sein zwischen Konjunktur und Krise. Es gab ja früher schon mal eine Ölkrise in den 70ern. Da haben sie gesagt, Ölkrise, die Verteuerung des Öls durch die Scheiks hat unsere schöne Konjunktur kaputt gemacht. Naja, da haben wir immer Wert darauf gelegt zu argumentieren, naja, wenn eure Konjunktur nicht längst eine Überakkumulation von Kapital bewirkt hätte, dann hätte die bisschen Ölpreisverteuerung das nicht ausmachen können. Mag sein. Aber dann kann man die Sache auch umgekehrt ausdrücken. Wenn in der Konjunktur Kapital akkumuliert worden ist und immer mehr Kapital akkumuliert worden ist, dann kann tatsächlich die Veränderung dieses einen sehr bedeutenden Kostenpunkts die Schwelle markieren zwischen jetzt geht sie noch die Konjunktur und jetzt geht sie nicht mehr. Und wenn der Staat sich diesem Thema überhaupt annimmt, dann nicht deswegen, weil irgendwelche Trucker sagen, sie verdienen nichts mehr, sondern dann deswegen, weil diese Sorge tatsächlich eine allgemeine, also diesen allgemeines Problem der Nationalökonomie und nicht etwa nur ein Problem des einen Berufsstands relativ zum anderen. Und wenn die Regierung sagt, jawohl, da muss was getan werden, dann sagt sie das wegen dieser Sorge. Der Staat ist schließlich der Gesamtkapitalist. Derjenige, der nicht selber in der Konkurrenz steht, der also auch nicht für den einen Konkurrenten gegen den anderen Konkurrenten Partei ergreift, sondern der Staat ist der Wächter über den Erfolg des gesamten nationalen Kapitalismus. Seine Sorge ist, dass das Wachstum weitergeht. Und wenn jetzt die Forschungsinstitute sagen, die Benzinpreiserhöhung hat oder schädigt das Wachstum um einen halben Prozentpunkt, dann ist es von denen so ein Gesichtspunkt, also dann drücken die auf ihre Weise, weiß Gott, wie sie es genau ausrechnen, aus, da gibt es einen allgemeinen Schaden. Und diesem allgemeinen Schaden wendet sich die Regierung zu. Und wenn sie sich dem allgemeinen Schaden zuwendet, dem allgemeinen Problem, dann tut sie alles andere, als die Wünsche derer zu erfüllen, die gerade protestiert haben. Denkt mal, die eine Ecke. Der deutsche Autofahrer hat protestiert und gesagt, die Ökosteuer muss weg. Der ADAC hat mitgeholfen, die CDU hat mitgeholfen. Ökosteuer muss weg. Was macht die Regierung? Die sagt keineswegs, okay, weg mit der Ökosteuer. Die sagt, in Bezug auf den Endverbraucher, sofern ein wirkliches Armutsproblem vorliegt, also sofern eine Frage der Sozialfürsorge vorliegt, gibt es einen einmaligen Aufschlag aufs Wohngeld für die gestiegenen Heizungskosten. Sofern notwendige Unkosten des Arbeitnehmers vorliegen, sofern Kosten steigen, die der Arbeitnehmer unbedingt aufwenden muss, um seinen Dienst zu verrichten, nämlich in die Arbeit zu kommen. Insofern anerkennen wir einen höheren Betrag, den er steuermindernd einsetzen kann. Aber überhaupt bleibt die Ökosteuer in Kraft und jeder muss sie bezahlen. Und wenn die Leute zu ihrem Spaß rumfahren und wer sich's leisten kann, rumzufahren, der soll sie auch abdrücken. Jetzt im Verhältnis zu den protestierenden Truckern und Bauern. Da ist es ja eh schon auffällig. Diese beiden Berufsgruppen protestieren und sagen, der Benzinpreis bringt sie an den Rand ihrer Existenzfähigkeit. Aber das sagen sie halt jetzt, wo der Benzinpreis steigt. Diese beiden Berufsgruppen sagen schon länger, dass sie am Rand der Existenzfähigkeit sind und sie sind es tatsächlich. Es sind halt zwei Berufsgruppen, bei denen es gemessen am Stand des nationalen Bedarfs einfach zu viele gibt. Bei den Bauern ist es ja bekannt und eindeutig, es ist doch der Staat selber, der den Ruin der Bauern betreibt, weil es zu viel davon gibt. Also die Agenda 2000, die beschlossene Senkung der Interventionspreise für Getreide und andere Agrarprodukte in der EU. Was sollen die Wirkung von sowas sein, außerdem, dass manche Produzenten, halt die kleinsten, halt die unproduktivsten, an diesem Preis, der dann noch gezahlt wird, nichts mehr verdienen können und aufgeben müssen. Bauern legen, Höfe sterben, geht immer weiter und der Witz ist, der soll ja weitergehen. Und bei den Truckern ist es ähnlich. Es gibt zu viel davon, das hört man jetzt auch jeden Abend im Fernsehen, bei den verschiedensten Sendungen bringen immer wieder, es gibt zu viel davon, die können keine Frachtraden mehr durchsetzen. Ja, da müssen sie ja sowieso weg. Dann gibt es noch verkehrspolitische Einwände gegen sie. Es sollte manches auf die Bahn und nicht alles auf die Straße. Dann gibt es den Vorwurf, die machen unsere Autobahnen kaputt. Die Regierung kommt diesen beiden Berufsgruppen in überhaupt keiner Weise entgegen, die den Protest getragen haben. Sie hat sich vom Protest auf ein allgemeines Problem stoßen lassen. Das allgemeine Problem ist aber ein vollkommen anderes als die Probleme, die diese Berufsgruppen artikuliert haben. Als Antwort auf den Truckerprotest beschließt die Bundesregierung zum Beispiel der Eisenbahn 39 Milliarden zusätzlich zu geben, damit sie in der Lage ist, mehr Gütertransporte zu übernehmen. Also nicht gerade Hilfe fürs Lastwagengewerbe. Dann verspricht sie den Truckern, sie wolle bei der nächsten Gelegenheit für die LKW-Transporte Road Pricing einführen. Also Kilometergebühren für Autobahnbenutzung. Und das wäre deswegen gerecht, weil es diese Zerstörer der Autobahnen endlich mit den gerechten Preisen belastet, die sie verursachen. Und zweitens wäre es gerecht, weil dann die ausländischen Lastwagenfahrer auch bezahlen müssen. Wenn die Regierung am Lastwagenfahrerprotest nämlich etwas anerkennt, dann ist es einzig und allein die Seite, dass die ausländischen Trucker nicht von ihren Regierungen besser gestellt werden sollen als die Einheimischen. So nach dem Muster, wenn in dem Sektor sowieso vom Staat eine Schrumpfung gewollt ist, dann kann es die Bundesregierung nicht hinnehmen, wenn der französische Staat seinen Lastwagenfahrern für gestiegene Benzinpreise irgendwelche Steuern erlässt, es der Deutsche aber nicht tut. Die Regierung will nicht hinnehmen, dass die Nachbarn quasi an dem Schrumpfungsprozess, der in Deutschland durchgeführt wird, verdienen und sich selber das Schrumpfen dieses Gewerbes ersparen. Insofern übersetzt die Bundesregierung die Rufe der Trucker nach Entlastung ganz schnell in eine innereuropäische Konkurrenzfrage und protestiert in Paris dagegen, dass die Pariser Regierung Steuererleichterungen akzeptiert hat. Und zwar mit dem Ton, dies sei eine unfaire Verfälschung der Konkurrenz auf diesem Gewerbe in Europa. Also diese Ecke des Protests ist in was gemündet, das gibt es jetzt längst, nämlich einen Streit innerhalb der EU um die Mineralölbesteuerung. Die Trucker, die deutschen Trucker, haben allenfalls davon oder können allenfalls darauf hoffen, dass auswärts nächstens die Steuererleichterungen auch wieder zurückgenommen werden. Und wenn man so will, ganz ironisch, damit entspricht die Regierung tatsächlich ein bisschen dem Geist dieses Protests. Denn dieser gesamteuropäische Protest ist überhaupt nicht aus Solidarität der Trucker in Europa passiert. Genau andersrum. Das war ein Protest, die Franzosen haben an überhaupt keine Ausländer groß gedacht, sondern haben ihrer Regierung gesagt, schaff uns Erleichterung. Und die hat sie gegeben. Und seitdem haben alle anderen Trucker in Europa protestiert. Mit dem Argument, die werden unfair bevorzugt. Die haben sich einen Vorteil rausgeholt, den man ihnen keinesfalls lassen darf. Also die Gemeinsamkeit der Trucker in Europa war die, dass jeder dem anderen oder jedenfalls alle den Franzosen ihre Erleichterung geneidet haben und sie als Verschlechterung ihrer Konkurrenzchance begriffen haben. Insofern entspricht die Regierung dann diesem Protest, als sie in dieses Gegeneinander der Nationen selber mit einsteigt und sagt, jawohl, da werden wir tätig, das lassen wir nicht einfach durchgehen, dass die Franzosen Vorteile daraus ziehen, und das deutsche Gewerbe mehr schrumpft, als es ohnehin schrumpfen muss, und das zugunsten des Französischen, das deswegen quasi seinen Beitrag zur Schrumpfung des Lastwagengewerbes in Europa verweigert. Also wenn die Regierung ein Problem anerkennt, dann erkennt sie ihrs an und nicht das der Protestierenden. Und ihr Problem ist, war jetzt schon gesagt, erstens diese Sorge um, kann der steigende Benzinpreis nicht tatsächlich die Konjunktur beschädigen? Soweit meinetwegen die Betrachtung nach innen. Zugleich eine Sorge der Regierung nach außen, nämlich beschädigt der steigende Ölpreis nicht die nationale Konkurrenzposition der deutschen Nationalökonomie im engeren, dann der europäischen im weiteren gegenüber den USA. Denn da macht es dann natürlich schon einen gewissen Unterschied, ob ein Land wie die USA oder auch Großbritannien selber eine große Ölfördernation ist, also selber bei sich das Öl hat. Zweitens, USA, Heimat der meisten großen Ölmultis ist. Und drittens, ob das Öl dann auch noch in denen ihrer Währung abgerechnet wird. Oder ob ein Land wie Deutschland in all den drei Hinsichten mehr als Käufer auftritt. Kein eigenes Öl daheim, kaum Ölmultis als nationale Gesellschaften. Und dann wird noch in der Währung der anderen abgerechnet. Soweit der Ölpreis als Konjunkturbedingung im Inland steigt, steigt er natürlich für die amerikanischen Konsumenten und für das amerikanische Kapital auch. Aber diesem Schaden steht in dem anderen Land wenigstens das gegenüber, dass es in der internationalen Bilanz aus dem steigenden Ölpreis lauter Nutzen zieht. Sie selber verdienen am Öl, ihre Ölgesellschaften sind bei ihnen im Wesentlichen beheimatet und nach der eigenen Währung findet im Maß des steigenden Ölpreises eine immer größere materielle Nachfrage statt. Also eine Nachfrage, die nicht bloß von der Devisenspekulation herkommt. Dass die Beschädigung der europäischen Konkurrenzposition oder die Beschädigung der europäischen Konkurrenzposition, die man sich da ausgerechnet hat, ging ja immerhin so weit, dass sogar der große Konkurrent jenseits des Atlantiks anerkannt hat, dass ein Einbruch der Konjunktur in Europa oder ein Zusammenbrechen der Euro, obwohl der Euro doch erfunden worden ist, um den Amerikanern und ihrem Dollar Konkurrenz zu machen und Weltgeschäft wegzunehmen. Genau diese Amerikaner anerkennen gleichwohl, dass ein zusammenbrechender Euro auch für sie schlecht ist. Unmittelbarer Ausdruck davon war mitten im September Meldungen von Hewlett-Packard und anderen großen US-Firmen, dass ihre Ergebnisse immer schlechter werden, weil sie an Europa nichts mehr verdienen können. Sie können vielleicht noch hier verkaufen, aber was sie gezahlt kriegen in Euro, ist immer weniger wert in ihrer amerikanischen Abrechnung. Jetzt hat sogar Amerika anerkannt, dass es auch für seine Konjunktur eine gewisse Untergrenze beim Euroverfall braucht und in Stützungskäufe eingewilligt. So viel ist also tatsächlich dran an der allgemeinen Geltung, den das Öl für diese Nationalökonomien hat und an der allgemeinen Gefährdung, wenn der Ölpreis mal exorbitant steigt.